Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Ich will jetzt das machen, was ich ein bisschen zu wenig gemacht habe, weil ich so viel gearbeitet habe. Also Kunst, Literatur, sich auszutauschen über etwas, was den Geist anregt.
Das sagt eine Frau, die ich letzte Woche an der Uni Köln getroffen habe, bei der Begrüßungsveranstaltung für Erstsemester im Gasthörer- und Seniorenstudium. Da saßen überwiegend grauhaarige Damen und Herren im Hörsaal 21, aber sie wirkten mindestens so wissensdurstig wie ihre Kommilitonen, die teilweise ihre Enkel sein könnten. Wenn Senioren studieren, woher kommt die Lust am lebenslangen Lernen? Diese Frage beschäftigt uns heute in der Lebenszeit mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Herzlich willkommen. Seit 30 Jahren haben Seniorinnen und Senioren die Möglichkeit, an der Kölner Universität zu studieren. Sie benötigen dafür kein Abitur und erhalten am Ende auch keinen Studienabschluss. Sie belegen Seminare, ganz normal wie andere auch, in Jura oder Chemie, Geschichte oder Germanistik. Sie forschen und halten sogar Vorträge. Hochschulen in ganz Deutschland bieten neben dem regulären Studium, das nach erbrachten Leistungsnachweisen einen akademischen Abschluss ermöglicht und das natürlich genauso offen ist für Menschen in höherem Alter, wie frisch gebackenen Abiturienten, auch ein spezielles Gasthörer- und Seniorenstudium an. Außerdem gibt es natürlich auch noch Kurse an Seniorenakademien oder an Volkshochschulen. Auch die sind gefragt, um den Bildungshunger zu stillen. Wie wissensdurstig und neugierig sind Sie? Wollen Sie Ihr Hobby vertiefen, vielleicht Verpasstes nachholen? Oder ist Ihnen der Bildungshunger nach dem Ende der Erwerbstätigkeit oder überhaupt im Alter eher fremd? Und wie erleben die jungen, regulär Studierenden die Senioren neben ihnen im Hörsaal oder im Seminar? Gibt es da Vorbehalte oder vielleicht sogar einen ganz guten Austausch? Rufen Sie uns an, wir sind gespannt auf Ihre Erfahrungen. Unter 00800 4464 4464 erreichen Sie uns oder schreiben Sie eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, falls wir Sie zurückrufen dürfen. Diskutieren Sie mit unseren Studiogästen, die ich Ihnen jetzt gerne vorstellen möchte. Das sind einmal Dr. Anne Löhr von der Koordinierungsstelle Wissenschaft und Öffentlichkeit, Gasthörer- und Seniorenstudium der Uni Köln. Herzlich willkommen, Frau Löhr.
Vielen Dank.
Außerdem begrüße ich hier im Studio Wilfried Hüsch. Er ist Seniorenstudent. Einen schönen guten Morgen, Herr Hüsch.
Ja, guten Morgen.
Und zugeschaltet in Berlin ist uns Dr. Claudia Kulmus vom Institut für Erziehungswissenschaften der Humboldt-Uni Berlin und da von der Abteilung Erwachsenenbildung und Weiterbildung. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Bevor wir jetzt gleich in die Diskussion einsteigen, lassen wir einfach noch mal ein paar Studierende zu Wort kommen, die ich bei der Begrüßungsveranstaltung an der Kölner Uni gefragt habe, warum sie sich denn überhaupt für ein Seniorenstudium entschieden haben.
Weil ich mich sonst langweile. Also ich habe immer wohlgemerkt, ich bin jetzt 77 und ich habe bis vor kurzem auch meine Praxis gehabt und gearbeitet und dann habe ich dann beschlossen, jetzt reicht's. Dann habe ich aber gemerkt, dass mir doch so Anregungen und etwas, wo man drüber nachdenken kann und was seinen Geist so ein bisschen anregt, fehlt. Und da war ich erstmal so ein bisschen durchhängend und habe gedacht, so jetzt habe ich doch Zeit und jetzt mache ich doch nichts daraus. Und dann habe ich mich erinnert, ich habe ja auch mein hier in der Uni studiert und dass es das gibt. Und da habe ich gedacht, so das mache ich jetzt. Und seitdem fühle ich mich munter, angeregt, mit neuen Ideen beschäftigt. Das finde ich ganz gut.
Ja, ich genieße einfach das Privileg, dass ich ohne einen Examensdruck oder ohne einen Abschluss zu machen, mich mit Dingen beschäftigen kann, die mich schon immer interessiert haben, aber wo ich bisher noch keine Zeit zu hatte. Themen aus Politik, Geschichte, Literatur. Also es hat gar nichts mit meiner Arbeit zu tun und gerade das genieße ich, dass ich also eben nichts Juristisches mache. Und das ist ein Entschluss, den ich auch gefasst habe, nach einer Pensionierung irgendwas zu machen, was überhaupt nichts mit meiner Arbeit zu tun hat. Weil so die allgemeine Bildung ist während meines Berufslebens dann doch ein bisschen zu kurz gekommen. Studienziel ist eigentlich, also mich selbst weiterzubilden und auch mich mit anderen auszutauschen.
Seit 1.2. bin ich jetzt aus dem Berufsleben und habe mich dann direkt interessiert dafür, ein Seniorenstudium zu beginnen. Mich interessiert Politwissenschaften und Jura, habe mir diese Vorlesungen rausgesucht und Kirchenrecht, also ein bisschen in die Rechtswissenschaften und werde dann mal schauen, wofür ich mich dann genau interessiere oder wo ich dann die Prioritäten setze.
Ja, wir hören, die Interessen sind vielfältig. Viele kennen den Unibetrieb auch, wie er vor Jahrzehnten lief und wie er sie einst auch auf ihr Berufsleben vorbereitet hat. Herr Hüsch, Sie haben früher auch mal studiert an der Kölner Universität, Chemie und Geographie, sind dann später Lehrer geworden. Inzwischen sind Sie pensioniert, gehen seit 7 Jahren wieder an die Uni. Warum hat es Sie dorthin zurückgezogen?
Ja, das hat durchaus was mit meiner früheren Bildungsbiografie zu tun. Ich habe ja gern studiert hier an der Universität Köln im Erststudium. Und Wissensvermittlung war eigentlich für mich eine ganz wichtige Geschichte. Deshalb bin ich auch Lehrer geworden und nicht irgendeinen fachwissenschaftlichen Beruf hätte ich gerne ergriffen. Was mich immer an dem Lehrerberuf etwas gestört hat, war natürlich, dass ich gleichzeitig Wissen vermitteln konnte. Das fand ich sehr positiv. Aber ich musste natürlich auch selektieren, Noten geben und dergleichen. Und als ich dann in den Ruhestand kam, war es für mich natürlich, dass ich wieder etwas mit Bildung zu tun haben wollte, dass ich auch gerne wieder sozusagen Wissen auch selber für mich anstreben wollte. Und dann habe ich einfach diese Chance ergriffen. Ich wusste ja, dass hier in Köln so etwas gab und bin dann an die Uni gegangen und habe dann dort eben festgestellt, mich interessieren eigentlich jetzt wieder andere Dinge, die ich eigentlich während meiner Berufsausübung nicht gemacht habe. Ich habe ganz bewusst auch die Dinge nicht mehr angestrebt zu studieren, die ich selber im Studium gemacht habe. Also keine Chemie mehr gemacht, Geografie ein bisschen. Das hängt ein bisschen mit dem Thema zusammen, was wir in unserer Projektgruppe machen. Aber ich habe dann Geschichte gemacht, Kunstgeschichte gemacht und dergleichen. Und was mich besonders angenehm berührt hat, war eben der Kontakt zu den Senioren. Das hätte ich gar nicht vorher gedacht, dass wir eben auch gemeinsam etwas machen können, dass der gegenseitige Kontakt, die gegenseitige Stützung da ist, dass man anderen helfen kann. Es gibt da sehr unterschiedliche Bedürfnisse und unterschiedliche Schwierigkeiten bei den Kommilitoninnen und Kommilitonen. Und das ist etwas, was einen auch anregt und weiterhilft. Es gibt natürlich auch einige Dinge, die nicht so gut gelaufen sind, aber vielleicht kommen wir da nachher noch im Gespräch
drauf. Das wollen wir noch weiter vertiefen. Frau Löhr, wie ist denn das überhaupt organisiert an der Universität Köln, das Gasthörer- und Seniorenstudium?
Ja, das ist eine berechtigte Frage. Der Begriff Seniorenstudium, damit assoziiert man vielleicht auch im ersten Moment, dass es so ein spezifisches Studium für ältere Studierende gibt. Sowas gibt es auch zum Beispiel an der Bergischen Universität in Wuppertal mit dem Studium für Ältere. In Köln ist es so organisiert, dass vor 30 Jahren die Uni Köln entschieden hat, das Studienangebot zu öffnen für ältere Studierende. Und damit ganz normal am Lehrbetrieb teilnehmen oder am Studienbetrieb teilnehmen können. Die älteren Studierenden können sich damit entscheiden, ob sie sich entweder als Gasthörer oder Gasthörerin einschreiben oder als Regulärstudierende. Und wir haben etwa 1500 ältere Studierende an der Universität zu Köln. Davon sind zwei Drittel als Gasthörer und Gasthörerin eingeschrieben, also entscheiden sich für einen Gasthörerstatus. Wir haben natürlich in der Beratung, in dieser Entscheidungsphase am Anfang, bekommen wir natürlich auch die Fragen, was ist für mich das Richtige, entweder ein reguläres Studium oder ein Gasthörerstudium. Und dazu muss man natürlich auch erstmal wissen, was ist der Unterschied oder was bedeutet ein Gasthörerstudium, was bedeutet ein reguläres Studium. Zum regulären Studium muss man wissen, dass hier Zulassungsvoraussetzungen erfüllt werden müssen, wie zum Beispiel ein Abitur oder ein Numerus Clausus. Man hält sich an die Prüfungs- und Studienordnung. Und man konkurriert natürlich auch bei der Studienplatzvergabe mit den jüngeren Studierenden. Im Gasthörerstudium ist das etwas anders. Da ist man muss sich nicht bewerben um einen Studienplatz, sondern schreibt sich ein. Es gibt keine Zulassungsvoraussetzungen wie ein Abitur, es ist vollkommen frei. Sie konkurrieren auch nicht mit den jüngeren Studierenden um einen Studienplatz.
Ist dann alles offen oder gibt es Bereiche, wo ich sagen kann, da kann ich denn doch nicht mehr mitmachen? Da gibt es begrenzte Laborplätze oder?
Genau, bei Laborplätzen, da sprechen Sie es genau an, da ist es etwas schwieriger. Auch an der medizinischen Fakultät gibt es Einschränkungen. Das hat einfach patientenschutzrechtliche Gründe. Aber ansonsten gilt die Regelung, bei den Vorlesungen kann ich einfach dazukommen. Das sind ja auch große Hörsäle, die viele Personen fassen. Und bei den etwas kleineren Lehrveranstaltungen, den Seminaren, da ist vorab die Absprache mit den Dozenten und Dozentinnen wichtig.
Das heißt, man kann sehr viel, ein ganz breites Spektrum studieren. Die genau. Sind auch sehr kooperativ, das Ältere.
Die sind sehr kooperativ und man schaut einfach, ist genügend Platz einfach da? Und sie haben auch die Möglichkeit, fakultätsübergreifend zu studieren. Das heißt, sie müssen sich nicht nur auf ein Fach oder sie brauchen sich nicht zu begrenzen auf ein Fach, sondern können einfach interessensgesteuert schauen, was interessiert mich, was finde ich spannend und über die Fakultätsgrenzen hinweg studieren und Lehrveranstaltungen besuchen.
Das war schon mal ein kleiner Einblick, wie es an der Universität in Köln funktioniert. Am Telefon begrüße ich jetzt Dr. Stefan Ritter. Schönen guten Morgen, Herr Ritter.
Guten Morgen.
Herr Ritter, Sie sind Vorstandsvorsitzender des Vereins Freunde und Förderer der Dresdner Seniorenakademie Wissenschaft und Kunst.
So ist es.
Herr Ritter, was macht Ihr Verein? Was verbirgt sich hinter dieser Seniorenakademie?
Der Verein ist der Träger der Dresdner Seniorenakademie Wissenschaft und Kunst. Das war notwendig, da wir ein eingetragener Verein sind, gemeinnützig. Gegründet 1994 und besteht im Herbst, im Oktober, genau am 7. Oktober 2019, 10 Uhr, 25 Jahre.
Also auch schon eine gewisse Tradition hat das Ganze. Ja. Und Sie waren auch gleich motiviert, da mitzumachen? Sie haben auch gesagt, nach dem normalen Berufsleben, da muss noch was kommen?
Ja, so ist es. Ich habe mir da vorher schon Gedanken gemacht, wie es weitergehen soll, weil ich die Hände nicht in den Schoß legen wollte. Und da bin ich dann im Herbst 2010 zur Seniorenakademie gestoßen und seit Ende 2012 bin ich dann Vorstandsvorsitzender.
Was nutzen Sie am Angebot? Wie kann man sich das vorstellen?
Das Angebot bei uns umfasst ca. 400 Veranstaltungen im Semester. Das sind drei Teile. Ich beginne mit der Bürgeruniversität. Das ist der Teil, der an anderen Universitäten und Hochschulen auch üblich ist. Das heißt, die TU Dresden bietet uns von den verschiedenen Fakultäten Vorlesungen an, wo die Damen und Herren von uns, die älteren Damen und Herren von uns, teilnehmen können, richtig im Vorlesungsbetrieb mit den jungen Studierenden. Dann haben wir den Teil 2, das sind unsere Kooperationspartner. Wir haben deren über 30. Das sind alles Einrichtungen aus Wissenschaft und Kunst des Dresdner Distrikts. Und dann haben wir den Teil 3, das sind wir selbst. Das heißt, wir organisieren ca. 80 bis 90 Veranstaltungen selbst mit Einzelpersönlichkeiten aus Wissenschaft und Kunst. Ich wiederhole das jetzt.
Und gibt es da bestimmte Veranstaltungen, die besonders gut ankommen bei den Senioren?
Ja, also Geschichte zieht immer. Ich weiß, dass auch von anderen Einrichtungen, dass die Geschichte da sehr stark frequentiert ist. Das ist bei uns genauso. Also Sachsen und Dresden sind am meisten frequentiert. Wir sind auch sehr bemüht, die neuesten Erkenntnisse aus Wissenschaft und Technik in unsere Veranstaltung mit einfließen zu lassen. Und auch dort ist, muss ich sagen, die sind sehr stark besucht, wenn auch manchmal bei den älteren Damen und Herren der spezielle wissenschaftliche Hintergrund fehlt. Aber ich gehe davon aus, dass irgendwas doch hängen bleibt und wir damit immer auf dem neuesten Stand sind. Die TU Dresden ist ja bewirbt sich ja wieder um den Titel Exzellenzuniversität und da gibt es drei Cluster und zwei davon haben wir schon wieder im Programm. Einer wird sein in unserem Jubiläumsprogramm da im Oktober und der andere kommt dann etwas später.
Also Sie sind noch sehr aktiv und sehr wissensdurstig. Gibt es da eine bestimmte Altersgrenze oder ein Durchschnittsalter? Wer nutzt das?
Also das Durchschnittsalter liegt bei ungefähr 70. Unser ältester Hörer ist 93, jüngste 48, das ist eine Dame. Und Altersbeschränkungen gibt es bei uns überhaupt nicht. Also wir haben extra auf unserem Titelblatt stehen offen für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt und des Umlandes. Das heißt, zu uns könnte jeder kommen. Nun, dieser Begriff Seniorenakademie, der schreckt natürlich den einen oder anderen ab, dass es sich sagt, das sind ja nur die Alten. Wir haben das mal probiert mit Abendveranstaltungen, um jüngere Leute mit anzulocken. Das hat nicht so hundertprozentig geklappt, war mit großem Aufwand verbunden und da haben wir das dann wieder fallen gelassen.
Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Ritter, für diesen ersten Einblick, den Sie uns gegeben haben von der Dresdner Seniorenakademie Wissenschaft und Kunst. Und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg damit. Schön, dass Sie uns angerufen haben. Wir haben jetzt gerade gehört, das ist ein anderes Beispiel, wie es in Dresden abläuft. Was aber in der Regel ist, auch da gibt es immer einen Semesterbeitrag, den man leisten muss. Das ist aber ein bisschen anders als regulär Studierender. Frau Löhr, wie ist das hier in Köln zum Beispiel?
Genau, es gibt den Unterschied, auch hier wieder im Gasthörerstudium oder im regulären Studium. Im regulären Studium zahlen Sie einen Semesterbeitrag von ungefähr 260 Euro und im Gasthörerstudium einen Beitrag von 100 Euro. Der berechtigt Sie auch, zum Beispiel die Bibliotheken zu nutzen, die Mensa zu nutzen, also ganz normal wirklich am Studienbetrieb teilzunehmen.
Jetzt mal die Frage an Frau Kulmus als Erwachsenenbildungsforscherin. Können Sie uns sagen, warum so viele Menschen in höherem Alter noch so wissensdurstig sind und an ihren Lerninteressen festhalten?
Ja, also erstmal gute Frage mit, warum so viele? Statistisch sind es vielleicht erstmal gar nicht so viele. Wir haben jetzt aber natürlich in der Sendung die da noch interessiert sind. Aber das wurde eben schon ganz schön gesagt, nach der Rente, da muss noch was kommen. Also wenn wir heute in der Gesellschaft des langen Lebens leben und die Menschen immer älter werden und auch gesünder älter werden und dann aber mit 65, 67 jetzt, vielleicht irgendwann mit 69, aber in Rente gehen, dann ist das noch ein ganz schön langes Stück Leben, was man so vor sich hat und was zu lang ist, um es einfach nur abzusitzen und abzuwarten. Und das ist sicher erstmal ein ganz allgemein großer Grund, warum Menschen da sich noch weiterentwickeln wollen.
Was sind das für Menschen, die sich da weiterentwickeln wollen? Gibt es da Studien? Haben die selber auch schon immer früher ein Studium immer in der Regel gehabt?
Ja, also was wir wissen, dass wir haben jetzt als Beispiel vor allem die Uni gehabt und eben auch die Seniorenakademie in Kooperation mit der Uni. Das ist natürlich, ich würde sagen, einigermaßen hochschwellig, also nicht niedrigschwellig. Die Wahrscheinlichkeit, dass da viele Menschen sind, die auch selbst Akademiker sind oder zumindest gute Zugänge zu Bildung in ihrem Leben schon gehabt haben, ist recht hoch. Wir wissen, dass mit eher niedrigerem Bildungshintergrund die Menschen auch im Alter sich schwerer tun, sich zumindest in Bildungseinrichtungen zu begeben, was nicht heißt, dass sie nicht lernen, aber sich in solche Einrichtungen zu begeben, also das wirkt lange nach. Vielleicht weiß Frau Löhr da über die Zusammensetzung ihrer Studierenden mehr, falls sie da Statistiken haben.
Das gebe ich ja, wir haben gleich mal in die Runde, ja, Frau Löhr.
Genau. Ja, vielen Dank, Frau Dr. Kulmes, das beobachte ich auch. Also wir haben eine Statistik auch von 2010, 2011, da haben wir eine Befragung gemacht der älteren Studierenden. Und das ist in der Tat so, dass 63% der älteren Studierenden nicht nur ein Abitur haben, sondern tatsächlich auch einen Hochschulabschluss haben. Das heißt, sie haben wirklich auch schon Kontakt gehabt mit der Hochschule. Und das legt natürlich den Schluss nahe, dass da bestimmte Bildungsbiografien weitergeführt werden. Und diejenigen, die nicht studiert haben oder kein Abitur gemacht haben, eben nicht an die Hochschule kommen oder dieses Bildungsangebot wahrnehmen.
Wo sie das genauso könnten, weil ja das gar kein Abitur Voraussetzung ist.
Das ist richtig. Es ist keine Voraussetzung, das Abitur zu haben. Aber vielleicht hat das auch was ein bisschen mit den Bildern im Kopf zu tun. Zu fragen, wirklich, kann ich mir das zutrauen? Ist das etwas, was ich mir zutrauen kann? Und da ist mein Tipp, es wirklich auch auszuprobieren oder zu uns in die Beratung zu kommen, da unterschiedliche Hilfestellungen anzunehmen, weil es gibt die Personen, die das gemacht haben, die das geschafft haben und dann sehr positive Erfahrungen an der Universität machen.
Man spricht heute immer so viel vom lebenslangen Lernen. Aber ist es wirklich so, dass wir schon Kindern nicht die Freude am Lernen oft wegnehmen in der Schule? Machen die positive Erfahrungen im Studium? Machen sie positive Erfahrungen in ihrem Berufsleben, dass sie gerne sich weiterbilden, dass sie auch über den Tellerrand rausgucken und nicht nur das machen, was sie unbedingt für ihren Beruf brauchen? Das ist, glaube ich, auch ein Problem. Das heißt also, wenn man Menschen darauf hinwirken könnte, dass sie sozusagen immer wieder ihr Wissen optimieren und ihr up-to-daten, dann, glaube ich, wäre das eine andere Situation. Ich beobachte so bei vielen, die jetzt in das Seniorenstudium kommen, dass sie Schwierigkeiten haben, loszulassen von dem Verwertungslernen, was sie sozusagen während ihres Berufes gemacht haben. Dass sie glauben, sie könnten das fortsetzen, das können sie nicht. Wenn sie vorher Leitungsfunktionen hatten, dann haben sie das im Seniorenstudium nicht. Wenn sie vorher gesprochen haben, müssen sie jetzt zuhören. Und das ist eine Schwierigkeit, die manche haben. Und es gibt auch den zweiten Typ, das sind die Leute, die sagen, ich habe mir jetzt 40 Jahre lang meinen Tag diktieren lassen müssen. Jetzt mache ich nur noch das, was ich will. Aber auch das funktioniert nicht, weil auch im Seniorenstudium Absprachen notwendig sind und man muss irgendwo miteinander zurechtkommen. Und das ist auch eine Schwierigkeit, die auftaucht.
Auch dann muss man das Leben wieder neu strukturieren, wenn ein ganz neuer Einschnitt kommt. Wir sind auch gespannt auf Ihre Erfahrung mit dem lebenslangen Lernen. Was halten Sie davon? Engagieren Sie sich? Versuchen Sie noch neue Lerninhalte dazu zu gewinnen? Oder sagen Sie, das ist überhaupt nichts für mich? Ich habe genug gelernt in meinem Leben. Rufen Sie uns gerne an unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Gleich nach den Nachrichten hören wir uns wieder und gucken, was macht das Seniorenstudium so spannend, was gibt es für Möglichkeiten und wie erleben sich auch die Generationen im Dialog des Lernens miteinander.
Das war eigentlich ganz klar. Ich habe hier an der Uni in Köln mal studiert bzw. promoviert vor vielen, vielen Jahren. Und als ich in Ruhestand gegangen bin, war eigentlich klar, dass ich so etwas machen werde. Also es ist eine ganz andere Art zu studieren, selbstverständlich. Man studiert hier wirklich nach Lust und Laune. Ich lasse es einfach auf mich zukommen, schaue mir dann das Programm an und dann gehe ich dahin, höre mir an. Und wenn ich dann entscheide ich, ob ich bleibe oder nicht. Also ich habe beispielsweise mit dem Literaturkreis, jetzt fange ich an, Bücher zu lesen. Ich habe schon Autoren kennengelernt, die ich sonst nie hätte gelesen. Man hat eine Vertiefung dessen, was man vorher hatte und eine Erweiterung, weil man in ganz andere Felder kommt. Und das macht die Sache einfach so spannend. Und mit den Kommilitonen, man kann sich austauschen. Im Verein kann man sich austauschen, auch mit den Studenten kann man sich austauschen. Es ist ein reges Vereinsleben, was wir hier führen. Das macht Spaß.
Ja, das sagt Dr. Robert Kühner, Vorsitzender des Vereins zur Förderung des Gasthörer- und Seniorenstudiums an der Universität Köln. Und damit meldet sich die Lebenszeit zurück zum Thema, wenn Senioren studieren, woher kommt die Lust am lebenslangen Lernen? Sie sind zwar in Rente, nicht aber im geistigen Ruhestand. Sie wollen weiter und oft ja auch anders als in ihrem bisherigen Leben gefordert werden, ihre grauen Zellen in neue Bahnen lenken, ganz ohne Leistungsdruck und gerne auch im Austausch mit anderen ebenso lernbegierigen Senioren. Herr Hüsch, Sie haben uns das eben auch schon so schön erzählt, wie es Ihnen diesbezüglich ergeht. Wir sind auch gespannt auf Ihre Anregungen zum Thema, auf Ihre Erfahrungen. Rufen Sie uns an unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de, gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, falls Sie zurückgerufen werden wollen. Und am Telefon begrüße ich jetzt Renate Roth. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen in die Runde.
Frau Roth, sind Sie auch eine Seniorstudierende?
Ja, es ist ein bisschen was Gemischtes. Also weil es ist so ein kleiner Lebensweg über die Hauptschule, dann mit 30 Abi, studiert Kinder und dann immer die Idee, mein Studium nie abgeschlossen zu haben. Und da habe ich mit 60 nochmal angefangen zu studieren. Und zwar regelrecht. Also ich habe jetzt nochmal einen Studienabschluss in Erziehungswissenschaften gemacht und bin jetzt 65. Also ich könnte darüber vielleicht was sagen, wie schön das ist, mit jungen Menschen auch
ja,
zusammen.
Ja, das ist spannend. Andere in Ihrem Alter freuen sich auf den Ruhestand und Sie haben jetzt Ihren Abschluss gemacht.
Ja, genau.
Wie war es dann, mit ganz jungen Studierenden zusammen im Seminar zu sitzen?
Ja, erstmal habe ich gar nicht gedacht, dass ich einen Studienplatz kriege nach so vielen Jahren. Aber es gibt offensichtlich, ich komme aus Frankfurt oder bin in Frankfurt, es gibt offensichtlich auch dafür noch Kontingente, dass auch ältere Menschen da noch studieren können. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das, also natürlich dachte ich anfangs, oh Gott, was wollen die mit so einer alten Frau da im Studium oder so. Aber eigentlich war es das Gegenteil. Die waren neugierig und die wollten wissen. Und ich war da irgendwie auch immer in Gruppen und habe da mit anderen zusammen Arbeiten geschrieben. Also es war überhaupt nie ein Problem. Und es hat mir sehr gut getan. Oder auch den anderen, nehme ich an.
Was haben Sie so mitgenommen aus diesem Studium?
Also ich habe mitgenommen, dass also erstmal natürlich dieses, weil sie darüber geredet hat, dass das ewige Lernen oder das immer das lebenslange Lernen, dass das wahrscheinlich mein Thema ist, dass ich das gar nicht aufhören will. Und wahrscheinlich auch jetzt noch in die Universität des dritten Lebensalters, was es hier in Frankfurt gibt, wo man dann natürlich keinen Abschluss macht, aber da immer in Vorlesungen und so weiter gehen kann, dass ich das auch noch mache. Ich habe erlebt, ja, was habe ich denn erlebt? Jetzt bin ich gerade ein bisschen raus. Vielleicht stellen Sie mir noch
ja,
mal eine Frage.
Ja, genau. Was macht dieses Wissen mit Ihnen, wenn Sie da noch so wissbegierig waren, sogar noch ja, ganzen Prüfungen gemacht haben, einen Abschluss gemacht haben? Dann hört man da ja raus, dass Sie da extrem mehr wissen wollten und vielleicht auch dieses Wissen noch weitergeben.
Ja, ich will damit auch einfach Menschen ermutigen, die vielleicht in ihrer Kindheit, und deswegen habe ich vielleicht auch Erziehungswissenschaften studiert, die in ihrer Kindheit, und es klang ja vorhin auch schon mal an, dass man Kindern das Lernen sozusagen vergällt oder wie auch immer, dass dass das aus dieser Sicht heraus, dass ich einen damals Volksschulabschluss gehabt habe, dass ich immer gesagt habe, das kann es nicht gewesen sein. Ja, also da auch Menschen ermutigen, dass sie auch selbst mit so einem Abschluss oder wie auch immer in der Universität durchaus was zu suchen haben und auch sich bereichern können dadurch, das Wissen. Ja, also das würde ich gerne noch mitgeben auch. Und das ist natürlich so eine Art Lebensgeschichte.
Ja, das ist eine spannende Lebensgeschichte und die ja noch nicht abgeschlossen ist, weil sie weiter lernen wollen.
Ja, möchte ich. Ja. Es gibt wunderbare Themen wie Philosophie oder Psychologie und alles andere, was man im Leben gut gebrauchen kann und ich auch für meine Arbeit gut gebrauchen kann. Also das ist, ich arbeite immer noch ein bisschen nebenher und das bereichert alles immer, dieses über etwas Nachdenken, Literatur lesen, die man nie gelesen hat, diskutieren mit Jungen oder Gleichaltrigen, also das macht das Leben einfach lebenswert.
Ja, vielen Dank, Frau Roth, dass Sie uns das geschildert haben. Und ich glaube, das ist eine ganz schöne Brücke auch für die Erfahrungen. Ich sehe hier Frau Löhr, Sie nicken. Ist das ein ungewöhnliches Beispiel, das von der Frau Roth, dass jemand sich so hocharbeitet und sogar noch einen Abschluss macht?
Also erstmal erinnert mich das sehr an eine Seniorenstudentin, die ich kürzlich in der Beratung hatte und die mir erzählt hat, dass sie so eine Art erotisches Verhältnis zum Lernen hat, also eine ganz große Lust am Lernen hat und sich immer wieder gerne in diese in diesen Kontext begibt, auch unterschiedliches Wissen oder fremdes Wissen sich anzueignen. Und das ist ja auch das, was Frau Roth uns berichtet hat, dass sie sich immer wieder in unterschiedliche Kontexte begibt und dort Lust und Freude am Lernen hat. Und das ist etwas, was wir häufig sehen, aber natürlich auch nicht selbstverständlich ist, weil genau auch diese Erfahrungen aus Schulzeit oder aus den früheren Lernbiografien eben vielleicht Lernen auch gleichgesetzt wird mit Schulbankdrücken oder mit belehrt werden und da Lernen synonym gesetzt wird mit so einer Art Zwangsveranstaltung. Und das ist natürlich schade und das heißt, wir sollten auch diejenigen erreichen, die vielleicht nochmal wieder neugierig gemacht werden müssen auf das Lernen. Und da empfehle ich die Universität vielleicht auch erstmal nicht als Schulbankdrücken zu sehen, sondern eher wie so eine Art Reise in ein fremdes Land auszuprobieren und zu gucken, was das neue Land, dieses Lernland für sie bereithält.
Mhm. Herr Hüsch.
Die Frau Roth hat eben etwas gesagt, dass sie eigentlich nie festgestellt hat, dass es Konflikte gab in Seminaren, in Veranstaltungen zwischen den jüngeren Studierenden und sie als dann Ältere. Ich kann das eigentlich auch nur bestätigen. Trotzdem ist es leider so, dass es manchmal ein Nebeneinander gibt in den Veranstaltungen. Das heißt also, jeder ist sozusagen in seiner Gruppe verhaftet. Und das finde ich eigentlich manchmal bedauerlich. Es würde ich manchmal wünschen, wenn solche Sachen auch mal thematisiert werden, wenn der Dozent oder die Dozentin auch mal das ansprechen würde. Wie geht man um? Gibt es gegenseitige Kritik? Gibt es gegenseitige Anregungen? Weil ich glaube, dass wir die Chance nutzen sollten, dass wir so ein bisschen intergenerationell arbeiten und dass auch es Anregungen gibt aus der älteren Generation in die jüngeren umgekehrt. Denn wir dürfen nicht vergessen, diese Generationen, die demnächst in das Seniorenstudium kommen, sind die umfangsreichsten in der Geschichte der Bundesrepublik. Das sind also die Babyboomer. Und die haben eine politische Auswirkung, die haben eine politische Macht. Und gerade die müssen wir mit einbinden. Und das ist, glaube ich, eine Möglichkeit, das an dieser Stelle zu machen. Nicht nur hier, aber natürlich auch hier. Gerade weil es oft Leute sind, die über ihre Familienkontakte, über Netzwerke, in denen sie tätig sind, auch natürlich Wirkung ausüben. Und da, glaube ich, hilft das.
Mhm. Vielleicht passt dazu eine E-Mail, die wir bekommen haben. Da geht es auch um das Verhältnis zwischen alt und jung. Da schreibt uns ein Hörer, zwar gehöre ich inzwischen selbst zur Generation der potenziellen Altstudierer und könnte mir schon auch vorstellen, meinen Wissensdurst auch an der Uni zu stillen. Allerdings denke ich mit Schrecken und Ärger an unsere damaligen Geriatriker, die mit ihren Zwischenfragen den Betrieb aufgehalten haben, den sie halt gern auch noch ein Schwätzchen mit dem Herrn Professor geführt haben.
Ja, aber wichtig ist, dass das angesprochen wird. Dass Spielregeln ausgehandelt werden, dass man auch überlegt, wie weit ist die Kritik berechtigt und wie weit profitieren auch jüngere Studierende davon, dass jemand vielleicht naiv oder aus einer anderen Perspektive etwas fragt. Das hat ja auch was für sich und das muss man irgendwie transparent machen, klar machen.
Ja, genau. Wir haben jetzt unseren nächsten Hörer in der Leitung. Schönen guten Morgen, Herr Kastein.
Hallo.
Schönen guten Morgen.
Ja.
Wie ist Ihre Meinung zum lebenslangen Lernen?
Ja, der Begriff Lifelong Learning, den habe ich ja auch internalisiert und benutze ich noch für mich und manchmal. Also ich bin nun 77 Jahre alt und an sich aus dem Lernprozess raus, habe aber nach wie vor eben Kontakte zu einer Universität und zwar zur Fernuniversität in Hagen, die ich schon sehr, sehr lange seit ihrem Bestehen durch RAU und so weiter begleitet habe und seit dem Zeit bin ich da auch als Gasthörer tätig. Das ist immer noch, also einen zweiten Abschluss will ich nicht oder brauche ich auch nicht, bin an sich gelernter Diplom-Ingenieur und bin dann als Oberstudienrat aus der Schule entlassen worden. Und jetzt benutze ich also die Informationen der Fernuniversität, um eben noch neuestes Gedankengut und so weiter, was in der normalen Schriftform nicht vorhanden ist, zu nutzen. Also das macht mir Spaß und die Informationen, die man da bekommt und die Lehrbriefe, die kann man ja als freier Mitarbeiter, ich bin ja nicht gezwungen, einen Abschluss zu machen und so weiter, aber für mich sind die sehr nützlich. Zum Beispiel hier die Digitalisierung. Ich lese gerade hier gegen den Strom die Kritiker der Digitalisierung, was ja gerade ein Thema ist im Zuge der Globalisierung und der künstlichen Intelligenz und bringe das eben ein in einen Kreis von Menschen. Wir diskutieren dann in diesem Bereich über diese Inhalte, um eben dann auch unser Wissen zu spiegeln und das dann gegebenenfalls auch noch weiterzutragen. Ja.
Wie diskutieren Sie das, Herr Kastein? Geht das dann online oder treffen Sie sich auch wirklich?
Und das sind also Kollegen, ehemalige Kollegen von der Schule, die auch dann eben die Technik etwas erweitern wollen. Und wir machen da keine Technik, wir machen da so philosophische, kultur- und sozialwissenschaftliche Themen, die eben dann auch anstehen hier. Also die Philosophie des Geldes von Simmel ist jetzt ein interessantes Thema, was ja auch mit der ganzen Globalisierung zu tun hat und mit dem Euro. Und wir diskutieren das einfach frei und suchen dann möglicherweise auch noch Texte irgendwie aus anderen Zeitschriften, die dann auch eben gespiegelt werden an den Inhalten so eines Lehrbriefes. Ja, das ist eben, das macht mir Spaß und macht Ihnen auch Spaß, dass man zusammenkommt und einfach dann Dinge diskutiert, die sonst normalerweise außer wenn man Kartoffeln kauft bei Rewe, gar nicht anspricht.
Wie ist das Lernen, wenn Sie sagen, Sie sind 77? Merken Sie, es ging früher in jungen Jahren aber einfacher in den Kopf rein oder anders? Oder ich merke mir Dinge anders?
Es ging schneller. Also ich denke schon, dass es also jetzt etwas langsamer ist. Also ich muss also auch schon mal einen Text also auch zwei, dreimal lesen, um ihn dann zu verstehen. Und aber sonst das Lernen, der Lernprozess ist nicht undynamisiert worden. Nicht? Das ist also wirklich wahr, dass ich nur das ist eben, ich habe Zeit, ich kann mir das selbst einteilen. Ich bin selbstbestimmt über die Inhalte, über die Texte und was ja beim normalen Studium, wenn man Scheine sucht und Scheine machen muss, dann muss man sich ja an die Gegebenheiten halten. Hier ist es ja wirklich frei, nicht? Man kann es zwei, dreimal ansetzen, nicht? Und das war natürlich beim normalen Studium, Diplomstudium, das. Da musste man also die Scheine machen und das ist heute hier eine große Freiheit. Und diese Freiheit empfinde ich als toll für mich. Ich bekomme hier Kontakt mit dem Studienzentrum in Coesfeld. Nicht? Da fährt man hin und sucht sich die interessanten Dinge aus und trifft dann auch junge und alte Leute. Aber der Kontakt zwischen den jungen und alten ist für mich so spannend, weil ich auch als Pädagoge nun an der Berufsschule, also auch schon ältere und die Technikerschulen, die waren auch und ich habe hier auch versucht, eben viele Inhalte aus denen, was ich hier aus dem Fernuniversitätsstoff bekommen habe, in den Unterricht mit einzubringen.
Ja, das klingt sehr spannend und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg, viel Spaß und viel Spaß beim Erschließen neuer Wissenshorizonte. Ja. Ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf, auch gerade was diesen Austausch zwischen den Generationen betrifft. Was kriegen Sie da für Rückmeldungen, Frau Löhr? Von den Jungen und Alten durchaus verschiedene?
Also das Verhältnis zwischen den älteren und den jüngeren Studierenden ist wirklich unproblematisch auch an der Universität zu Köln. Also da bekomme ich wenig negative Erfahrungsberichte. Es ist eher so, dass Dozenten und Dozentinnen auch beschreiben, dass die Lehrveranstaltungen dadurch spannender werden. Also wenn sie es denn vermögen, die Beiträge auch älterer Studierender mit einzubringen, die dann doch auch das oft sehr theoretische Wissen dann dynamisieren können und vielleicht auch ein paar Erfahrungen auch mit einfließen. wachsen lassen können. Und man muss natürlich sehen, viele haben das hier schon so schön beschrieben, da ist natürlich eine große Motivation da und die Seniorstudierenden sind häufig auch einfach gut vorbereitet und haben Lust, sich am Seminarverlauf zu beteiligen. Das heißt, es wird schon auch als Bereicherung wahrgenommen. Was Herr Hüsch eben gesagt hat, das höre ich auch häufig, dass die Seniorstudierenden das schade finden, dass der Kontakt nicht tiefergehender ist oder weitreichender. Also man tauscht sich aus, man unterstützt sich auch, aber dabei bleibt es häufig. Wenn es wirklich einen intensiveren Kontakt zwischen den Generationen geben soll, dann muss der wirklich organisiert werden. Das wird zum Beispiel hier an der Uni Köln gemacht bei den Coaching- und Mentoring-Programmen, die wir anbieten, in denen sich Seniorstudierende sich als Coaches und Mentoren für jüngere Studierende zur Verfügung stellen.
Wie funktioniert das in der Praxis?
Das ist ein Programm, in dem bestimmte Seniorstudierende, die in ihrem beruflichen Feld auch mit dem Bereich Beratung zu tun hatten, sich zur Verfügung stellen. Und da gibt es beispielsweise das sogenannte Career Coaching, in dem jüngere Studierende sagen können, wenn sie Zweifel am Studium haben oder wenn sie in einer schwierigen Studienphase sich befinden, zum Beispiel nicht wissen, was sie jetzt mit dem Studium anfangen sollen oder wie es jetzt genau weitergeht, gerade in diesen Umbrüchen nach einem Praktikum oder nach vielleicht auch dem Bachelor, den man abgeschlossen hat. Dann gibt es eben die Möglichkeit, so ein Coaching in Anspruch zu nehmen. Das dauert 5 Sitzungen und es ist so eine Hilfe zur Selbsthilfe. Und die Seniorstudierenden begleiten diesen Prozess und versuchen eben zusammen mit dem Studierenden Lösungen für seine Fragen zu finden.
Ein Angebot, was auch genutzt wird. Also was
es wird sehr gerne genutzt und auch immer mehr genutzt. Also in den vergangenen 10 Jahren, seitdem wir das anbieten, hat sich das unglaublich ausgeweitet. Und wir hatten, glaube ich, im letzten Jahr 200 Coaching-Abschlüsse, also 200 Studierende, die das in Anspruch genommen haben.
Also da passiert etwas mit dem Dialog der Generationen. Offensichtlich wird er da ganz fruchtbar. Frau Kurmus, wie sieht das aus, wenn Sie ja auch als Erwachsenenbildungsforscherin das untersuchen, was so diese Entwicklungspotenziale und Freiräume betrifft, die man im Alter ja hat und die ja auch genutzt oder vielleicht auch eingefordert werden sollten? Ist das etwas, was viel stärker eigentlich auch in unserer Gesellschaft passieren sollte?
Dass die Freiräume...
Genau, des Alters, dass die auch wirklich sagen, okay, die einen ziehen sich zurück, sagen, ich will meine Ruhe haben und ich habe genug gelernt. Die anderen sagen, ich will aber mehr und noch weiter lernen und dafür muss es auch Möglichkeiten geben.
Genau, also ich denke, es gibt Möglichkeiten. Wir haben jetzt hier zu tun, vor allem natürlich mit Älteren und Seniorinnen und Senioren, die aktiv sind und die sich jetzt auch melden in der Sendung. Es gibt aber natürlich auch, und die auch noch sehr gesund sind. Ich selber habe in meiner Forschung ja auch mit durchaus Hochaltrigen zu tun gehabt, wo dann schon auch körperliche Einschränkungen stärker werden, wo irgendwie Erfahrungen von Verwitwung und auch von selbst das Lebensende immer mal wieder deutlicher geworden ist durch Operationen etc. Und die zwar die Freiheiten haben, des Alters, der Berufslosigkeit, sage ich mal, aber auch aber eben auch die Einschränkungen, die mit dem Altern einhergehen können, ich sag mal können, und für die dann manchmal jetzt gerade vielleicht auch an der Uni eigentlich gar nicht so viel Platz ist oder die das zumindest so empfinden, weil sie mit ihren Themen und mit ihren auch Problemen und Sorgen, die das Altern direkt betreffen, da eigentlich nicht so richtig Platz haben, weil eben das erstmal alles anders ist. Sozusagen jüngere Alter gerichtet ist. Und da würde ich immer sagen, das ist auch Aufgabe von Bildungseinrichtungen, von Unis vielleicht, aber eben auch von kirchlichen Trägern und Seniorenbegegnungsstätten. Es gibt ja eben nicht nur die Unis, sich dem auch Platz zu geben und Raum zu geben, dass auch so schwierige Themen und Einschränkungen auch in der Mobilität oder so Platz finden und die Leute trotzdem in Einrichtungen gehen können und lernen können. Und nicht ausgegrenzt sich fühlen oder denken, sie dürfen da nicht mehr mitmachen, weil sie nicht mehr so lebendig sind, agil sind, mobil sind.
Es sind nicht nur die fitten Alten gefragt, sondern Sie haben ja auch Forschung gemacht in Seniorenbegegnungsstätten.
Genau.
Wie verlief das?
Das sind also Begegnungsstätten, das sind in der Regel kommunale Träger, auch kirchliche Träger manchmal. Das sind erstmal Begegnungsorte, keine im engeren Sinn Bildungseinrichtungen, wir nennen das sekundäre Lernorte, aber dort finden auch so Gruppentreffen und auch ganz reguläre Kurse wie ein Englischkurs oder sowas statt. Und die sind aber ein bisschen niedrigschwelliger, weil das eben nicht wie die Uni, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, Universität, ne, wer nicht Akademiker ist, traut sich da vielleicht nicht hin, sondern sehr niedrigschwellig, da kommen die Leute erstmal einfach zusammen in bestimmten Themen. Und dadurch findet sich da auch eine etwas größere, ich sag mal, Bandbreite an Bildungserfahrungen bei den Menschen. Und die sind in der Regel auch jetzt von den Räumlichkeiten her so altersgerecht, dass eben auch schon körperlich schwer eingeschränkte Menschen trotzdem dahin kommen können und auch nicht das Gefühl haben, da ausgegrenzt zu werden, weil sie eben nicht mehr mithalten können. Und das ist das Besondere und das Schöne vielleicht und auch nochmal als Hinweis, es gibt eben nicht nur die Uni als Einrichtung, sondern es gibt eben auch solche niedrigschwelligen Angebote, wo man sich trotzdem mit Themen beschäftigen kann, mit anderen austauschen kann und eben auch lernen kann.
Und was hören Sie da für Motivationen? Warum sagen die, okay, ich bin zwar ein bisschen eingeschränkt, aber ich will trotzdem noch meinen Geist trainieren oder mich mit anderen austauschen?
Genau, also die Motivationen sind im Grunde ganz ähnlich wie vieles, was wir jetzt schon gehört haben. Ich erinnere mich an Frau Roth, die ja sogar noch einen Abschluss gemacht hat und die gesagt hat, sie hat eigentlich so mit Hauptschulabschluss, also gar nicht so die klassische Akademikererfahrung, sich daraus auch ein bisschen zu befreien vielleicht und dann sich zu beweisen, so ich kann auch noch mal einen regulären Abschluss haben. Und sowas haben wir in den Begegnungsstätten auch, dass Menschen sagen, ich bin biografisch so geworden, wie ich bin so jetzt, wie ich bin, weil ich biografisch so geworden bin. Ich bin auch festgefahren, weil man eben die Biografie sich so entwickelt hat und ich möchte mich daraus befreien. Und dafür brauche ich aber neues Wissen, neue Anregungen und das ist ganz unabhängig davon, ob ich körperlich jetzt nicht mehr ganz fit bin. Und auch die Suche nach, wir haben vorhin mal gehört, Langeweile. Ich muss was machen, die Anregung fehlt, sonst hänge ich durch. Diese Beschäftigung mit Themen, sich weiterzuentwickeln, auch es gibt da Kurse Acrylmalen zum Beispiel oder Handarbeiten, die erstmal ganz niedrigschwellig sind, aber wo am Ende was produziert wird, was geschaffen wird, was sogar ausgestellt oder verkauft werden kann. Das bedeutet ganz viel für die Menschen und verschafft Anerkennung auch von außen nochmal, nicht nur innerhalb dieser kleinen Gruppe in den Begegnungsstätten.
Und ja, auch eine ganz andere Form, wieder nochmal ja, gesellschaftlich wirksam zu werden, genau. Auch die Identität zu erweitern. Herr Hüsch, ist das auch etwas, was Sie unterstreichen würden?
Ja, zunächst mal ist es, denke ich, ganz wichtig, was die Frau Kulmus gesagt hat, dass wir natürlich an der Universität hier nur ein Teil des Segments der Senioren sozusagen als Kunden gewisserweise haben. Aber auch für die, glaube ich, müssen wir ein abgestuftes Angebot machen. Wir versuchen das dadurch, dass wir einfach Veranstaltungen anbieten, bei denen man auch Lernerfolg erreichen kann. Wir wissen alle, dass Lernen eigentlich nur dann funktioniert, wenn man ein Erfolgserlebnis hat. Und Erfolgserlebnisse wird man nicht bekommen, wenn man nur jetzt, sagen wir mal, jede Woche in einer Vorlesung sitzt und dann mitschreibt und sowas ähnliches. Das ist nicht nachhaltig. Auch die jungen Studierenden sind eigentlich nur dann deshalb erfolgreich, weil sie für eine Prüfung lernen und danach haben sie es sowieso wieder vergessen. Und das haben wir ja nicht. Das heißt, wir haben nicht mal diesen Prüfungsdruck, sondern wir müssen eigentlich sozusagen lernen um der Sache willen. Und wir versuchen hier an der Uni in Projektgruppen Angebote zu machen, wo wir über längere Zeitraum etwas, ein Thema behandeln, wo wir das abgestuft machen, wo jeder sich einbringen kann, wie er aufgrund seiner Bildungsbiografie, aufgrund seines Gesundheitszustandes, aufgrund seiner Interessen sich beteiligen kann. Ich bin jetzt zum Beispiel in so einer Gruppe drin, die hier Geschichte und Geografie von Köln mit Schwerpunkt hat, Köln erforschen. Und wir arbeiten immer projektweise über 2 Jahre und versuchen dann so ein Thema nicht umfassend, das geht nicht, aber in den Bereichen zu bearbeiten, die uns interessieren. Und am Ende steht dann entweder eine schriftliche Ausarbeitung oder Vorträge, auch die Möglichkeit, die Universität zu verlassen und das zum Beispiel in der Volkshochschule oder in einer anderen Veranstaltung in Köln anzubieten, damit wir merken, wir machen das nicht nur für uns, sondern wir machen das für ein Ziel und wir machen das auch für eine interessierte Öffentlichkeit. Und damit auch so ein bisschen diese Schranke zwischen Universität und Gasthörern und der Bürgergemeinschaft so ein bisschen aufzulockern.
Und auch vielleicht zwischen den Seniorinnen und den Senioren und der Außenwelt, sage ich mal, weil in so Seniorenveranstaltungen das manchmal auch so ein bisschen abgeschlossen wirken kann. Und das schafft eben auch durch sowas wieder den Kontakt zur Welt sozusagen.
Genau, und wie das genau aussieht, das wollen wir nach den Nachrichten weiterverfolgen. Sie können uns weiterhin anrufen unter 00800 44 64 44 oder eine E-Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Gleich nach den Nachrichten hören wir uns weiter zum Thema Seniorenstudium. Nach all den Aus-, Fort- und Weiterbildungen, Studium und Aufbaustudium, Zusatzzertifikaten und IT-Kursen könnte man doch eigentlich meinen, endlich ist Schluss mit dem Büffeln. Ich kann als Rentnerin oder Rentner entspannt das Nichtstun genießen, vielleicht mehr reisen, mich stärker der Familie widmen als bisher, mich auf das Erlernte und auch das Erfahrungswissen ausruhen. Aber nein, es gibt da einige Unermüdliche, die können nicht genug davon kriegen und wollen einfach etwas nachholen, was ihnen vielleicht früher nicht möglich war. Oder sie erfüllen sich einen alten Traum, endlich tiefer in die Botanik oder Literaturgeschichte einzusteigen, sich naturwissenschaftlichen, medizinischen, juristischen oder philosophischen Themen und Zusammenhängen widmen, gemeinsam mit anderen ebenso Wissensdurstigen. Wenn Senioren studieren, woher kommt die Lust am lebenslangen Lernen? Dieser Frage gehen wir weiterhin noch nach bis 11.30 Uhr und Sie können mitdiskutieren. Rufen Sie uns an unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Ihre Fragen, Anmerkungen und Erfahrungen sind uns willkommen. Rede und Antwort stehen Ihnen auch unsere Expertinnen und Experten, die ich Ihnen an dieser Stelle gerne noch einmal vorstelle. Das ist einmal Dr. Anne Löhr von der Koordinierungsstelle Wissenschaft und Öffentlichkeit, Gasthörer und Seniorenstudium der Universität Köln. Außerdem Wilfried Hüsch, er ist Seniorenstudent an der Uni Köln, und Dr. Claudia Kulmus von der Abteilung Erwachsenenbildung, Weiterbildung am Institut für Erziehungswissenschaften der Humboldt-Uni Berlin. Wir haben schon einiges gehört, was es gibt an Möglichkeiten. Man kann an der Uni studieren, man kann an Seniorenakademien studieren, man muss überhaupt nicht das Abitur haben. Man kann aber auch ganz andere Bildungsangebote an Volkshochschulen, bei anderen Trägern nutzen. Also es gibt ein breites Angebot, es gibt geringe Hemmschwellen, man muss oft ja gar nicht das Abitur haben, es sei denn, wir haben einige Hörerinnen vorhin gehört, Frau Roth, die gesagt hat, ich möchte noch ein richtiges Studium machen, die mit 65 dann noch ihren Abschluss gemacht hat. Auch diese Möglichkeit gibt es, und wir haben eben gehört von Ihnen, Herr Hüsch, es gibt auch noch richtige Projektgruppen, richtig wissenschaftliches Forschen. Da fiel der Begriff Citizen Science. Vielleicht sollten wir den noch mal kurz erläutern. Was steckt dahinter? Frau Löhr.
Ja, Citizen Science, zu Deutsch Bürgerwissenschaften, zielt wirklich auf die Beteiligung von Laien am Forschungsprozess. Und das ist so in den letzten Jahren jetzt wirklich populär geworden. Man kennt das vielleicht auch aus Projekten, wo es um Vogelzählungen oder Vogelbeobachtungen geht oder um Sternbeobachtungen. Und da werden Laien tatsächlich bei der Datenerhebung mit einbezogen. Und diese Daten werden dann von den Bürger und Bürgerinnen erhoben, eingespeist in ein System und dann auch von Forschern und Forscherinnen dann wieder ausgewertet. Citizen Science im Gasthörer- und Seniorenstudium an der Uni Köln sieht ein bisschen anders aus. Hier ist es so, dass die motivierten Studierenden, die sagen, sie möchten wirklich auch nochmal selber forschen, die durchlaufen den gesamten Forschungsprozess relativ autonom und eigenständig. Das heißt, sie stellen sich selbst eine Forschungsfrage. Sie entscheiden, welche Methodik wichtig ist, um diese Forschungsfrage zu beantworten. Sie erheben die Daten, sie werten die Daten aus und veröffentlichen dann auch ihre Ergebnisse. Das tun sie natürlich mit Unterstützung, mit fachwissenschaftlichen Partnern und Partnerinnen aus der Universität und natürlich auch mit Unterstützung der Koordinierungsstelle Wissenschaft und Öffentlichkeit.
Also da kriegt man immer wissenschaftlichen Beistand sozusagen, auch Orientierungshilfen, wenn man anfängt. Es gibt eine Sprechstunde, wenn ich mich interessiere, kann ich überhaupt studieren, welche Voraussetzungen muss ich erfüllen. Ich war bei dieser Begrüßungsveranstaltung, da wurde auch gleich auf das Online-System hingewiesen, wie ich mich einschreibe. Also man kriegt überall Unterstützung, dass ich weiß, aha, so funktioniert es, so sieht der Campus aus.
Richtig, das gibt es natürlich erstmal, wenn man sich einen Überblick verschaffen will über die Angebote der Universität zu Köln oder was das Gasthörer- und Seniorenstudium zu bieten hat, dann kann man erstmal sich unsere Broschüre oder unsere Homepage angucken. Wir unterstützen natürlich immer gerne beim Umgang mit dem Online-Vorlesungsverzeichnis. Da sind ja alle regulären Veranstaltungen hinterlegt. Also wir haben pro Semester 6.600 Lehrveranstaltungen. Da hat man wirklich die Qual der Wahl und muss natürlich auch zu Beginn ein bisschen schauen, dass man sich nicht überfordert. Also da ist mein Tipp, sich wirklich Zeit zu lassen, um die Universitätskultur kennenzulernen und vielleicht auch erstmal mit einer Vorlesung oder einem Seminar zu beginnen. Und wenn dann noch darüber hinaus Interesse besteht oder man der Ehrgeiz gepackt ist und sagt, so wie Herr Hüsch, ich möchte mich aber darüber hinaus auch mit Gleichgesinnten treffen, mich austauschen oder an einem Thema längere Zeit arbeiten, dann sind diese sogenannten Citizen Science Projektgruppen das Richtige.
Am Telefon begrüße ich jetzt Ulrike Salz aus Bad Krozingen. Schönen guten Morgen, Frau Salz.
Guten Morgen.
Frau Salz, sind Sie auch ein Anhänger oder eine Anhängerin des lebenslangen Lernens?
Ja, ich habe als Dozentin an verschiedenen Universitäten gearbeitet und hatte immer sehr gerne Seniorenstudierende in meinem Publikum, sozusagen in meinem Auditorium. Und möchte gerne den Studierenden, den Seniorenstudierenden den Zahn ziehen, dass sie da nicht gut aufgehoben wären oder so. Tatsächlich ist es so, dass die Seniorenstudierenden praktisch immer vorbereitet waren und die, sagen wir mal, 20-Jährigen nicht immer. Und da war das dann immer sehr praktisch, die eine Gruppe gegen die andere auszuspielen. Das heißt, man macht den Unterricht einfach weiter mit den vorbereiteten Seniorenstudierenden. Nun und in der nächsten Sitzung sind dann auch die 20-Jährigen wieder vorbereitet.
Das ist klasse, ein Vorbildcharakter sozusagen.
Ja.
Und gab es auch eine Zusammenarbeit? Haben Sie gesehen, okay, das motiviert die Jüngeren und es gibt einen Austausch, auch aufgrund der unterschiedlichen Lebenserfahrungen?
Ja, wobei sich das meistens in den Lehrveranstaltungen selbst beschränkt hat, weil tatsächlich die 20-Jährigen einfach in einer völlig anderen Lebenssituation sind. Also die wohnen seit ein paar Monaten nicht mehr zu Hause, die ernähren sich nur noch von Tiefkühlpizza und also das sind ganz andere Lebenssituationen, in denen sie dann stecken. Also die gehen nicht unbedingt zusammen ein Bier trinken. Aber wenn man Gruppenreferate hat, haben die natürlich selbstverständlich sich zusammen vorbereitet.
Das hat man schon gemerkt. Haben Sie etwas mitgenommen aus dieser Begegnung auch mit den älteren Seniorenstudierenden?
Na klar, also gerade dadurch, dass ich Theologiedozentin war, haben die unglaublich viel Lebenserfahrung und können genau das auch einbringen. Und das fand ich sehr praktisch.
Mhm. Machen Sie das heute auch noch?
Nee, ich bin leider erwerbsunfähig.
Aber,
und kann das leider nicht mehr machen.
Aber nach wie vor wissensdurstig.
Ja.
Gut, ich danke Ihnen, Frau Salz, für Ihre Auskunft und über diese Erfahrung. Herr Hüsch, Sie haben gerade gehört, die Seniorenstudierenden sind manchmal besser vorbereitet als die Regulärstudierenden. Ist das auch Ihre Erfahrung?
Teils, muss man sagen. Wo man aber, und das hat eben die Vorrednerin ganz, glaube ich, klar angesprochen, der Austausch muss auf einer Ebene erfolgen, wo man gegenseitig Respekt einem entgegenbringt. Das heißt, Kritik eines Seniorenstudierenden an einen Jüngeren, der jetzt vielleicht das Referat nicht so gut hält oder was auch immer, da muss man sehr vorsichtig sein. Zu glauben, man kann das alles besser, das ist eine gefährliche Geschichte und führt also nicht zu einem nachhaltigen Lernerfolg. Aber im persönlichen Gespräch kann man dann sehr vieles erreichen, kann auch sehr vieles sozusagen vermitteln. Und man kann sich dann auch, wenn man natürlich selber mal ein Referat hält, natürlich auch mal Kritik akzeptieren, die von jüngeren Studierenden kommt. Im Hinblick darauf, auf die Sprache, auf die Methodik und so weiter, die sich eben auch im Laufe der Jahrzehnte verändert hat. Und jüngere Studierende haben natürlich heute ein ganz anderes Medienbewusstsein. Und da haben wir, glaube ich, eine ganze Menge nachzuholen und können von denen auch lernen.
Was ist für Sie so die größte Herausforderung, wo Sie sagen, das ist das, womit ich am meisten zu kämpfen habe, im Gegensatz zu früher?
Eigentlich relativ wenig. Wobei ich aber mal beobachte bei den anderen, ich glaube, viele, die so anfangen, haben das Problem der Überfüllung. Das heißt, sie machen zu viel und sie reduzieren das nicht. Ich versuche das so ein bisschen zu machen, dass ich sage, ich habe jetzt 2 Tage in der Woche, die ich an der Uni verbringe. Und damit schränke ich natürlich auch die Zahl der Veranstaltungen ein. Ich habe natürlich den Vorteil, dass ich ja nicht nach 8 oder 10 Semestern fertig bin. Ich kann auch noch warten, bis die Vorlesung vielleicht in 2 Jahren nochmal gemacht wird. Und dann nehme ich daran teil. Das heißt also, dieses Problem, Schmetterlingsproblem, zu welcher Blüte fliegst du denn, habe ich nicht. Und auch die Reihenfolge ist verschieden. Das ist sicherlich ein Problem und da muss man langsam, nach 1, 2 Semestern, glaube ich, hat man das dann sehr gut im Griff und kann sich konzentrieren auf die Dinge, die wesentlich sind. Die andere Frage, Lernen im Alter, glaube ich, die ist schwer zu beantworten. Man lernt anders, man lernt auch ein anderes Ziel hin. Ich bin in manchen Vorlesungen gewesen, wo dann kurz vor der Klausur die jungen Studierenden rummailten, wer hat denn eine Mitschrift gemacht, wer kann mir helfen, um die Klausur zu bestehen. Ja, sehen Sie, das ist natürlich auch ein Lernen, was nicht vorbildlich ist. Und das, glaube ich, sehen Sie bei den Elternstudierenden nicht.
Genau, die brauchen sich nicht mehr auf diese Prüfungen vorzubereiten. Ja. Ich begrüße jetzt Karl-Heinz Schmid aus Mannheim am Telefon. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ja, ich freue mich ja mal in dieser Sendung auch mal als Anrufer da zu sein. Ich habe es ja schon oft gehört. Ja.
Schön.
Ja.
Sie sind auch wissensdurstiger Senior?
Nee, noch nicht Senior. Also mein Zugang zu Ihrer Sendung ist der mal, ich bin 53 und bin Geologe, also habe ein Hochschulstudium an der Universität auch absolviert. Laufe aber schon seit Jahren auch schwanger und bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich, wenn ich mal dann noch als Geowissenschaftler bis vielleicht 65, 67 tätig bin, dann vielleicht Biologie an der nahegelegenen Universität Heidelberg studieren möchte oder vielleicht auch ein anderes Fach. Das werde ich mit Sicherheit, zumindest habe ich es vor. Ich hoffe, dass es gleich funktioniert. Das ist ja schon mal der erste Zugang zu Ihrer Sendung, die ich sehr interessant finde. Und das Zweite, was mir sehr am Herzen liegt, was natürlich jetzt auch häufig angesprochen wurde, was die Triebfeder der Motivation ist. Ich sehe es letztendlich am, hat man die Fähigkeit, Fragen zu stellen. Also ich denke mal, mit Fragen beginnt es ja immer. Also Fragen habe ich mir gestellt vor meinem Studium, vor meinem ersten. Und letztendlich stelle ich mir jetzt halt auch Fragen, die ich nicht beantworten kann, vielleicht zur Botanik oder Zoologie oder zur Biologie. Und letztendlich, das ist die Triebfeder und hat man die Fähigkeit, sich selber Fragen zu stellen. Anders im Berufsleben bekommt man ja Fragen gestellt und muss sie dann zwangsläufig lernen. Bei Ihrer Sendung geht es ja darum, Senioren, die eigentlich denen keine Fragen mehr gestellt werden. Nee, da müssen die Fragen von innen herauskommen und man ist einfach dann durch die Neugierde sozusagen, wird man innerlich sozusagen gezwungen, ich möchte dieses Fach erlernen. Und das ist eigentlich die Motivation, die man nicht verlieren sollte, oder sage mal, das selber Fragen zu stellen. Und ein ganz wichtiges Zitat, muss ich sagen, was es mit der heutigen Zeit natürlich einen Konflikt birgt. In den 60er Jahren hat der bekannte Philosoph Karl Popper schon gesagt, in der täglich 1000 Antworten auf ungestellte Fragen. Also es war seine Befürchtung in den 60er Jahren schon, ich habe so viele Antworten, die ich sozusagen von außen bekomme und ich habe gar keine Zeit mehr, vielleicht auch keine Zeit und gar keine Muße mehr, selber Fragen innerlich sozusagen zu schaffen und dann mit der Neugierde dann sie dann auch über Lernen dann auch beantworten kann. Und jetzt muss ich vorhin, das hat er in den 60er Jahren gesagt, bei der heutigen Zeit, bei der wahrscheinlich mehrere Dimensionen größeren Beaufschlagung über Medien, ist es die Herausforderung für junge Menschen, sich sozusagen die Möglichkeit oder sage mal selber Fragen zu stellen, auch noch aufrechtzuerhalten bei diesem Konsum?
Genau, ja. Sind das denn bestimmte Fragen, die Sie besonders umtreiben?
Ja, letztendlich sind es ja immer irgendwelche fachliche Fragen oder Verständnis, letztendlich übergeordnete Verständnisfragen. Und das ist natürlich das Tolle, da freue ich mich ja jetzt schon drauf, wenn ich dann mal älter bin, dass ich auch Zeit habe dafür, weil das kenne ich von den Geowissenschaften. Man braucht natürlich auch Zeit, um quasi Fragen zu beantworten. Also in der heutigen Zeit wird man ja Fragen immer im Sekunden- oder Minutentag mit einem E-Mail beantworten. Das funktioniert halt in vielen Fächern gar nicht. Also in allen Fächern nicht. Das heißt, man hat wahrscheinlich dann schon mal mehr Zeit, die Muse, sich und gerade in den Naturwissenschaften, wo ich jetzt beheimatet bin, kann ich das nur sagen, um etwas Fragen zu beantworten, ist es letztendlich Zeit erforderlich und die Muse dafür. Und nach der einen Frage, die ich vielleicht halbwegs beantworten kann, kommt ja schon die nächste Frage. Also das ist die originäre Triebfeder Motivation, genau, sich das Fragen selber zu stellen, zu erhalten.
Das war ein schöner Hinweis. Dann wünsche ich Ihnen, dass Ihnen Ihre Fragen nicht ausgehen und Sie viel Freude haben, auch wenn Sie dann mehr Zeit haben als Senior, als Rentner, dass Sie diesen Wissensdurst auch stillen können. Jetzt begrüße ich eine Hörerin aus Hamburg. Schönen guten Morgen nach Hamburg.
Ja, schönen guten Morgen. Und zwar hatte ich so ja das Problem, wie sieht es mit den Leuten aus, die sich jetzt ein Studium schon in jungen Jahren nicht haben leisten können, aus familiären Gründen oder auch eben finanziell, weil die Möglichkeiten nicht da waren, die jetzt also ja Zeit haben mit
60 oder auch über 60, wenn die studieren möchten, aber auch immer noch nicht besser privilegiert sind, die können sich ja diese, also bei uns in Hamburg sind das 100 € jeden Monat, die man dann bezahlen müsste am Studium, die können sich das ja auch nicht leisten, wenn die vielleicht von der Grundsicherung leben. Und die würden aber auch gerne was studieren noch, weil sie es nie haben können.
Das gebe ich mal in die Runde. 100 € im Monat kostet das in Hamburg, nicht im Semester?
Ja. Ja, ja.
Ah, okay. Ich glaube, hier ist, glaube ich, in Köln der Preis 100 €
pro Semester.
Pro genau, Semester.
Genau. Oder ja, Semester. Nein, stimmt. Semester.
Also Semester dauert immer ein halbes Jahr.
Ja, richtig. Ja,
und das sind 100 € unabhemmig davon, wie
aber
viele Lehrveranstaltungen besucht wird.
Ja, das kann natürlich auch sein. Ja. Klar, natürlich. Gibt es da Möglichkeiten? Gibt es irgendwelche Zuschüsse? Gibt es Vereine, die sowas unterstützen oder Möglichkeiten? Weiß da jemand etwas in meiner Gesprächsrunde?
Da bin ich tatsächlich auch überfragt. Ich kenne keine Möglichkeiten der Unterstützung. Der Gasthörerbetrag in der Uni Köln wird nicht nochmal differenziert. Mhm. Also das für alle letztlich gleich.
Genau, ich weiß es in Dresden, Leipzig, da sind das immer so 40 oder 60 Euro. Das ist also schon gestaffelt, es ist nicht überall gleich. Und vielleicht kann man sich da an den Hochschulen selber informieren, was es da für Möglichkeiten gibt, was es auch alternativ für Bildungsträger gibt. Volkshochschulen oder.
Ja, die muss man ja auch bezahlen. Die,
natürlich,
die
muss
ja
man.
Nicht günstig.
Genau, die sind auch nicht günstig. Also, ich kann Ihnen da nur den Rat geben, sich da nochmal umzuhören an
vielleicht
verschiedenen Hochschulen, oder?
Nochmal ganz kurz, was mir noch einfällt, ist, dass es trotzdem von den Universitäten immer auch ein kostenfreies Bildungsangebot gibt. Zum Beispiel schauen Sie mal nach öffentlichen Ringvorlesungen. Das ist eine gute Möglichkeit, um so einen ersten Kontakt auch in die wissenschaftliche Weiterbildung zu bekommen, die Sie auch nicht bezahlen müssen. Und die Universitäten, ich glaube auch sicherlich in Hamburg wird das so sein, richten sich da auch an die Bürgerinnen und Bürger und mit einem ganz spannenden Veranstaltungsprogramm. Und das läuft dann immer unter dem Stichwort öffentliche Ringvorlesungen.
Ich glaube, das sind dann aber auch, es sind jetzt keine Wunschsachen. Also wenn man jetzt genau weiß, was man vielleicht, wie gesagt, jemand im Alter weiß man ja richtig, was man will.
Ja.
Vielleicht. Und das wird selten angeboten. Das sind ja immer so eine allgemein fassende Sachen dann.
Da muss man mal gucken. Also ich habe jetzt gelesen, auch Hamburg bietet ein großes Programm an für Hörer. Ich glaube auch da ein kostenloses Programm. Die wollen das auch durchaus breit aufstellen. Vielleicht kann man da nicht immer in die Tiefe gehen, aber durchaus schon einen Überblick finden. Und vielleicht kann man sich auch dann treffen mit anderen Bildungshungrigen, dann versuchen, sich auf diesem Wege zu machen.
Vielleicht in dem Zusammenhang auch noch mal ganz kurz der Hinweis auf das Internetportal Wissensdurstig, was von der BAXO rausgegeben wird.
Ja.
Da kann man sich auch einen guten Überblick verschaffen über die Anbieter, über die verschiedenen Bildungsanbieter. Und da ist sicherlich auch eine Einstellung zu tätigen, welche der Angebote kostenfrei sind.
Mhm.
Das vielleicht.
Ja, also Erziehungs- und Ernährungswissenschaften sind sicherlich nicht frei. Das ist nämlich das, was mich so interessieren würde. Und das habe ich noch nirgends so sehen können.
Vielleicht muss man da mal nachfragen und nachhaken.
Muss ich nochmal nachfragen. Vielleicht. Ja, aber wie gesagt, es gibt eben auch Leute, die nicht die finanzielle Möglichkeit haben und trotzdem gerne lernen würden.
Ja, genau. Danke, das war noch ein ganz wichtiger Hinweis, Herr Hüsch.
Sie haben natürlich auch in Hamburg vielleicht noch die Möglichkeit, vieles dort zu machen, weil sie in der Großstadt sind. Im ländlichen Bereich sieht das natürlich völlig anders aus, wenn man natürlich noch ein oder zwei Stunden zur Uni fahren muss. Und wir haben zum Beispiel in unserer Projektgruppe solche Teilnehmer, die von weit her kommen. Dann gibt es noch zusätzliche Probleme, Fahrtkosten und Zeit, die man aufbringt. Also das ist natürlich immer eine Geschichte, die nicht bedenkt, dass die Lebensbedingungen nicht überall gleich sind.
Da hat man dann die Möglichkeit, online oder über ein Fernstudium oder andere Möglichkeiten zu nutzen, die vielleicht nicht ganz so umfangreich sind.
Ja, aber da fehlt dann der persönliche Kontakt, nicht? Und das ist gerade bei Seniorenstudierenden wichtig.
Genau. Vielleicht eine Möglichkeit, die wir gerade gehört haben, auch hier die Fernuni Hagen. Ingrid Plieske aus Goslar ruft uns an. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Frau Plieske, Sie nutzen ein Fernstudium?
Ich habe ein Fernstudium absolviert. Ich bin dazugekommen, weil wir leben in Goslar, 80 Kilometer entfernt ist die Uni Göttingen. Dort besuchten mein Mann und ich die UDL, die Universität für das dritte Lebensalter. Es ist so, dass sie dann hören, aber nicht verpflichtet sind zu lernen und ja auch keine Prüfung machen müssen. Und dann gab mein Mann mir den Rat und sagt, wenn du das richtig machen willst, damals war Literatur mein Schwerpunkt, dann musst du ein reguläres Studium absolvieren. Ich schrieb mich bei der Fernuni Hagen ein. ein und habe dann studiert, konnte die Studienunterlagen auch mitnehmen, wenn wir mit dem Mobil unterwegs waren in Europa, und habe 2017 dann meinen regulären Abschluss als Bachelor gemacht mit dem Schwerpunkt Geschichte. Die anderen beiden Fächer waren Literatur und Philosophie. Und ich muss sagen, das habe ich vorhin schon preisgegeben, das war eine Steigerung meiner Lebensqualität, auch die Intensität des Lernens. Natürlich war ich Einzelkämpferin hier zu Hause, aber es war einfach ein Genuss, noch im Nachhinein sich das angetan zu haben, denn es war mein Erststudium.
Wow, das war für Sie auch keine Hemmschwelle, ein ganz alter Wunsch, den Sie sich erfüllt haben?
Ja, so war das. Und ich bin eins von 7 Kindern, Jahrgang 42, und habe 3 verschiedene Berufe komplett erlernt, um die Familie und die 3 Kinder versorgen zu können, um finanziell, was der Drang von uns Frauen war, immer mehr selbstständig zu sein. Und dieses Studium, das war wirklich für mich selbst die Krönung, ja? Ja.
Das beantwortet vielleicht die Frage unseres Hörers Peter Schneider, der uns eine Mail geschrieben hat. Was machen die Leute mit dem neuen Wissen? Nur haben oder tatsächlich auch sinnvoll anwenden?
Das ist richtig, diese Frage ist richtig. Aber während des Studiums, mein Schwerpunkt war für mich Literatur. Das Studium zeigte mir, dass das nicht die Literatur ist, die ich jetzt gern wissen wollte. Und habe dann bin ausgewichen auf Geschichte, denn ich wollte ums Verrecken den Bachelor erwerben. Und während dieses Lernprozesses verliert man ja jede Scheu, weil, wie gesagt, man ist Einzelkämpfer, etwas anderes anzupacken. Und meine Leidenschaft war schon immer das Schreiben. Ich bin inzwischen jetzt beim 4. Buch angelangt und kann natürlich durch dieses Wissen, das ich erworben habe, eine Recherche zu betreiben, nicht auf Wikipedia zurückzugreifen, sondern zu lesen in Büchern, die wissenschaftlich anerkannt sind. Das war für mich das Ergebnis. Und das wird jeder finden, der ja zwar Lust auf ein Studium hat, aber dann doch feststellt, ich möchte es, oder die Krönung danach ist dann auch dieses Studium weiter zu verwenden. Ich glaube, das ist bei mir geschehen.
Das kommt rüber, Frau Plieske. Ganz herzlichen Dank für Ihre Eindrücke und auch weiterhin viel Lust und Spaß am Weiterlernen und am Schreiben. Frau Kulmus, da kam ja viel rüber, auch diese Selbstständigkeit, die vielen Älteren ganz wichtig ist. Ist das etwas, was auch in Ihrer Forschung rüberkam?
Die Selbstständigkeit, war das jetzt?
Ja, nee, auch die Selbstständigkeit, die Freiheit zu haben, das interessiert mich, aber jetzt interessiert mich wieder was ganz anderes und ich kann auch mich unabhängig machen von anderen.
Ja, beides. Also wir haben beides und wir haben auch jetzt in der Sendung schon beides gehört. Das war jetzt, sich selbstständig zu machen und auch was ganz anderes, als ich vielleicht in der beruflichen oder in der Familienarbeit sozusagen gemacht habe. Und gleichzeitig haben wir aber auch von der Kontinuität schon gehört. Ich glaube, Herr Hüsch selbst, die Kontinuität der Arbeit mit Wissen, mit Lernen, also als Lehrer, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und also dass es durchaus beide Varianten sozusagen gibt. Mhm. Zu versuchen, sich zu befreien von dem, was man vorher gemacht hat, oder auch das fortzuführen, aber dann unter selbstbestimmteren Bedingungen. Das ist eigentlich immer so. Und hängt eben auch sehr viel davon ab, wie die Familienarbeit oder vor allem der Beruf, wie man sich da auch wohlgefühlt hat und wie da die Bedingungen waren und ob man da inhaltlich Lust drauf hatte oder nicht, ob man das dann fortführt.
Gibt es irgendwelche Konsequenzen so für die Bildungsarbeit mit älteren Menschen aus Ihren Forschungen, wo Sie sagen, aha, so erreicht man die Menschen gut, so werden viele angesprochen, so kann man dieses Wissen auch wieder in die Gesellschaft bringen?
Also ich habe so ein paar Thesen jetzt gehabt, aber weil ich ja auch mit Hochaltrigen zu tun gehabt habe, dass ich einmal schon sagen würde, also dieses auch das Altern selbst und die Einschränkungen, dem auch Raum zu geben, gerade wenn man auch Hochaltrigere erreichen möchte, das ist wichtig für die Bildungsarbeit und das müssen Bildungseinrichtungen dann irgendwie schaffen oder auch solche Begegnungsstätten. Und das Zweite habe ich jetzt vergessen, was ich sagen wollte. Fällt mir gleich wieder ein.
Genau. Herr Hüsch, vielleicht gebe ich Ihnen das letzte Wort. Gibt es etwas, wo Sie sagen, das ist das, was mir dieses Seniorenstudium bringt? Das ist das, was mein Leben bereichert hat, durch dieses Studium, was Sie machen?
Ja, zunächst mal relativ allgemein. Ich war überrascht, welche Vielfalt eben Lernen im Alter möglich macht. Das ist eigentlich für mich eine ganz wichtige Erfahrung gewesen. Ich habe es in meiner beruflichen Tätigkeit mit Schülern, mit angehenden Lehrern zu tun gehabt, aber eben nicht mit dieser Altersgruppe. Die habe ich sozusagen ja nur als eigene Person kennengelernt. Und deshalb, man sollte das Potenzial, was dort vorhanden ist, nicht unterschätzen. Und ich glaube, die Universität ist eine Möglichkeit. Natürlich, wir haben jetzt viele kennengelernt, Aber sie ist eine, glaube ich, ganz wichtige in diesem Prozess.
Das nehmen wir mal als Schlusswort. Ich werde alt und lerne ständig Neues hinzu, das sagte schon Solon. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Tag, dem Ihr Bildungshunger und Wissensdurst hoffentlich gestillt wird. Am Mikrofon verabschiedet sich Dörte Hinrichs.